Rückkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 37.
Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.
Somit sind wir also im Sommer angekommen, aber ich muss ganz ehrlich eingestehen, ich bin und bleibe ein Wintermensch. Damit komme ich einfach besser klar, auch mit den dezenten Temperaturen. Deswegen führe ich euch in dieser Episode der Windkante in den hohen Norden Europas nach Norwegen. Carsten und Gunnar Fehlau verbleiben unterdessen in Deutschland und beleuchten einen Teil unserer Republik, der uns einst voneinander getrennt hat. Die ehemalige deutsch-deutsche Grenze kann man heute mit dem Fahrrad erkunden. Das kann man zum Beispiel bei der Grenzstein Trophy machen. Aber zunächst nach Norwegen. Die Reise der Windkante um die Welt geht weiter, diesmal also Norwegen. Der erste Norweger, der eine Tour de France-Etappe gewinnen konnte, war Dag Otto Lauritzen 1987. Damals war das eine Bergetappe nach Lys-Adidon. Auch der Olympiasieg von Knut Knutsen 1972 in München in der Einzelverfolgung ist den Norwegern noch heute im Gedächtnis. Der Erfolg bemerkenswert, da Norwegen zu diesem Zeitpunkt kein einziges Velodrom besaß. So ein richtiger Radsportboom ist in den Jahren 2002 und 2003 ausgelöst worden, als Leute wie Kurt Asle Arvesen, Thor Hyschoft oder Steffen Kjørgaard Erfolge feierten und das norwegische Fernsehen daraufhin anfing, ausführlich Radrennen zu übertragen. Kjell Erik Christiansen, Journalist, Manager, Veranstalter und Sprecher, war ein Mann der ersten Stunde im norwegischen Radsport.
Ich war der erste Fernsehkommentator für Rad in Norwegen. Ich habe 10 Jahre bei Eurosport gemacht mit allen den Rennen, Tour de France, alle die Klassiker und so weiter. Und dann der große Stern auf dieser Zeit war Thor Hyschoft. Und ich habe seinen ersten Etappensieg in Tour de France kommentiert. Und es war am Ende 10 oder 11, glaube ich. Dann kam ein guter Freund von mir, Kurt Asle Arvesen, hat auch Etappen gewonnen in alle die 3 großen Touren. Und er ist jetzt der sportliche Leiter von dieser neuen Mannschaft UNOX.
In den Jahren nach Arvesen und Hyschoft kam dann diese Generation um Alexander Kristoff oder Edvald Borsonhagen. Die Erfolge dieser Herren, die sind auch messbar. Von 2005 bis heute hat der norwegische Radsportverband seine Mitgliederzahlen verdoppeln können. Jørn Sundby ist aktuell unser Eurosport-Radsport-Kollege in Norwegen und meint, dem Radsport in Norwegen geht es derzeit richtig gut.
I think the current state is really good. It's really promising because over the last years we had some big stars in the cycling world like Kristoff, Boasenhagen, Hyschoft as well. They were quite few, but they were really good and are really good. And now I think we have a lot more riders coming up, youngsters and young seniors coming up. So we have much more depth in the cycling. And of course the UNOX team, development team, they are now to the Pro Conti pro team level, and that gives them another platform also for development. And we are seeing now it's different type of riders are coming through now. It's not only sprinters and classics riders anymore. We have some better climbers, better time trialists. There's a lot of different riders, different types of riders coming through. So the question now is, of course, if we will have the same amount of winners that we are used to. So it will be interesting to see, but I think the all the riders coming up now looks really, really promising.
Es sehe sehr vielversprechend aus, denn man habe viele Stars in der Vergangenheit gehabt. Alexander Christoph, Edward Borson Hagen, Thor Hüschhoft. Es seien wenige, aber dafür gute Fahrer. Nun habe man sehr viele Fahrer aus Norwegen an der Hand und eine entsprechende Tiefe. Das Uno X Development Team sei nun ein Profi-Conti-Team und das gebe mehr Raum zur Entwicklung. Nun kämen auch andere Fahrertypen als nur Sprinter und Klassikerfahrer zum Vorschein. Man habe auch bessere Bergfahrer und Zeitfahrer. Es stelle sich jetzt nur die Frage, ob das dann auch die Siegertypen seien, an denen man sich so gewöhnt habe. Aber es sehe alles sehr vielversprechend aus. Norwegen hat es immer wieder geschafft, viele Sportler auf Top-Niveau in vielen verschiedenen Sportarten zu bringen. Im Radsport sind die bereits erwähnten Alexander Christoph, Thor Hüschhoft oder aber auch Lars-Petter Northaug. Die nächste Generation, die klopft aber bereits an die Tür und da muss man sich dann echt die Frage stellen, wie es einem Land mit gerade einmal 5,5 Millionen Einwohnern gelingt, dauernd Talente nachzuschieben.
Endurance sport has a big position in Norwegian society. I mean, of course, football and handball they are popular sports, but we are not like the best country in the world in football. And endurance sport has always been popular. And I mean, we are a quite remote country. It's not so dense population, which means that we have a lot of forests. We have a lot of people living in the countryside, and for them it's quite easy to turn to endurance sports and individual sports because maybe there are not enough people to build football teams or handball teams and so on. And endurance sports and individual sports you can do alone. And there is a culture for these sports. That's some of the explanation. And it's historical when you have different environments around where people meet in these sports, then you will always be able to attract new athletes. But when it comes to cycling, of course, that's seen quite an increase in popularity over the last 20 years in Norway after started to broadcast the Tour de France and we had Tour Husot coming through and so on. So been an increase in popularity for cycling, for instance, like we are now seeing also with running after, you know, the Ingebrigtsen's brothers and so on. So a lot of younger athletes, they want to become runners now. So it's also about who is the stars, of course.
Ausdauersport habe in Norwegen einen großen Stellenwert. Natürlich seien auch Fußball und Handball beliebte Sportarten, auch wenn man da nicht immer zu den besten Nationen der Welt gehöre. Norwegen sei dünn besiedelt mit viel Wald. Viele Menschen lebten auf dem Land. Und so sei der Einzelsport eher angesagt, weil man vielleicht auch nicht immer die Möglichkeit habe, Fußballmannschaften zu gründen. Ausdauersport könne man alleine betreiben und es gebe auch eine entsprechende Kultur dafür. Und wenn man dafür schon die Grundlagen gelegt habe, dann könne man eben auch im Nachwuchs gute Erfolge feiern. Man habe in den letzten 20 Jahren im Radsport erlebt, wie die Tour de France im Fernsehen und die Erfolge von Thor Hüschhoft vieles zugunsten des Radsports verändert haben. Das merke man eben auch mit den Langstreckenläufern durch die Ingebrigtsen-Brüder. Jetzt möchte jeder Läufer werden. Das hänge also immer davon ab, wer aktuell die Stars in den Sportarten seien. Kjell-Erik Christiansen ist auch begeistert, wie viele tolle Fahrer das kleine Norwegen doch hat.
Ich habe gestern einen im Flughafen getroffen, der du vielleicht auch kennst, der Edvald Boasson Hagen. Ich glaube, seine beste Zeit, Hochzeit ist vorbei auch, aber seine beste Zeit ist vorbei. Vielleicht konnte mit dem Bjarne Riis als der neue Mannschaftschef in NTT heißen sie jetzt, glaube ich. Christoph hat vielleicht ein oder zwei Jahre noch. Aber es kommt einige Junge. Was ist neu ist, dass wir haben ein Pro-Team dieses Jahr, Uno X. Da gibt es einige große Talente. Der eine fährt, glaube ich, nach Team Sunweb, Leknesund, Andreas Leknesund. Er hat sogar Boasson Hagen im Einzelrennen geschlagen. So, pass auf, er kommt von Norden, ganz oben in Tromsø, rotes Haar. Du kennst ihn wieder, sehr einfach. Er ist stark. Der Tobias Voss hat der Tour de l'Avenir gewonnen, glaube ich. So, es kommt einige, aber von diesem Niveau bis zum absolut Spitzenniveau, das ist das schwerste Schritt zu nehmen.
Ja, dann sprechen wir doch über Andreas Leknesund. Der hat nun in den Zeiten des Lockdowns einen neuen norwegischen Rekord über 50 Kilometer aufgestellt. 57 Minuten, 51 Sekunden und das fast mit einem 52er Schnitt. Er hat damit den 6 Jahre alten Rekord um 30 Sekunden unterboten. Leknesund wird dann ja ab 2021 für das Team Sunweb fahren. Ist das eine Art Kompensation für die ausgefallenen Rennen?
The Norwegians have been quite lucky during the Corona period because there has been no, I mean, there has been a lockdown here, but the lockdown has not been such that you had to stay inside or stay in your garden, that the riders, they could, during the whole period, they have been able to ride outside on the roads. They've been free to do that. So they have pretty much been able to train as usual, of course, missing the competition and missing the big group rides, of course, but they have been able to train a lot. And already in the middle of May, there was the first sort of time trial competition organized to have some kind of competitions. And Leknesund has been really strong. He's been doing two or three now of these individual time trial races. And he is, of course, new big star, a big talent coming up for Sunweb next year. And he's a really complete rider. He's a good time trialist. He's a decent climber. And he can be a good GC rider, I think, over the years. But we have actually had some of these time trial, individual time trial competitions here in Norway, because the situation here during the corona has been quite good. So Norwegian riders have been lucky.
Die Norweger hätten in der Corona-Krise viel Glück gehabt. Es habe auch einen Lockdown gegeben, aber man musste nicht zu Hause bleiben. Die Fahrer hätten die Möglichkeit gehabt, draußen zu trainieren. Es fehlten zwar die Gruppenausfahrten und die Rennen, aber man konnte viel trainieren und schon Mitte Mai hätte es dann die ersten Zeitfahrwettbewerbe gegeben. Leknesund zeigte sich da sehr stark in diesen Wettbewerben, an denen er teilnahm. Er sei der neue Star, fahre auch in der kommenden Saison für das Team Sunweb. Leknesund sei ein kompletter Fahrer, ein guter Zeitfahrer, ein guter Kletterer und Jörn glaubt, dass sich Leknesund auch zu einem guten GC-Fahrer entwickeln könnte. Insgesamt hatten die Norweger Glück, denn sie konnten zumindest eben diese Zeitfahrwettbewerbe bestreiten. Und das nächste Talent wird gleich nachgeschoben. Bei einem anderen Zeitfahrwettbewerb über die 30 Kilometer, da gab es einen neuen norwegischen Rekord durch den 20 Jahre alten Sören Wirstjord. Der wurde bereits als neues Wunderkind gefeiert.
Yeah, I mean, he beat Leknesund in this 30k time trial where he new Norwegian record. He was fighting really hard with Leknesund in that race, and he was surprising actually everybody by being the strongest in the end. Everybody expected Leknesund then to be the strongest on the last 5 to 10k, but Van Schult, he took the record, and he was really promising. He was really big talent and junior star, and then a couple of seasons not so successful, which means that he's not in the UNOX development team, but he's in this Joker Fuel of Norway, which is a continental team. They are also training quite well, but it looks maybe now that he can take some steps again. So he's been a big talent for some years, so it'll be interesting to follow him. It's always difficult. I mean, now we have maybe a list of, let's say, 10 to 20 riders who can all take the big step to World Tour maybe within like 3 to 5 years. But of course, you know that not all of them are going to make it. But to say sort of he will make it and he will not make it, it's really difficult. There are a lot of talents who have the possibility, and let's see how they develop.
Während Skjöld hatte Leknesund über diese 30 Kilometer geschlagen und es war ein harter Fight zwischen diesen beiden. Und während Skjöld überraschte, denn man hatte Leknesund als den absoluten Favoriten ausgemacht, vor allem hatte man ihn auf den letzten 5 bis 10 Kilometern als den stärkeren eingeschätzt. Wernskjold hatte bereits erfolgreiche Juniorenjahre absolviert, dann kamen einige nicht so gute Zeiten und das sei eben auch der Grund gewesen, warum er nicht ins UNOX Development Team kam. Er fährt jetzt beim Team Joker. Aber es scheint so, als würde Wernskjold jetzt wieder weitere Schritte in seiner Entwicklung nach vorne machen. Er sei ohne Frage seit Jahren schon ein großes Talent. Man habe derzeit 10 bis 20 Fahrer in Norwegen, die alle in der Lage seien, in den kommenden 3 bis 5 Jahren den Schritt in die World Tour zu machen. Nicht alle würden es schaffen, aber es sei derzeit kaum möglich vorherzusagen, wer es denn schaffen könnte. Dabei hatte man vor 3 Jahren noch die Befürchtung, dass es mit dem norwegischen Radsport aus finanziellen Gründen bergab geht. Wie es immer so ist. Kein Geld, keine Förderung, keine Talente. Die Straßenrad-WM von Bergen 2017, ein wirtschaftliches Desaster.
It's been a tough situation and it's still ongoing. Actually, it's all the time a discussion to how to move on with the situation and so on. They received quite a lot of help in many ways from also the UNOX team and the UNOX sponsor who sponsored the team. They have been helping with sponsoring the national team and their training camps and travels and so on. It looks like they will recover quite well financially over time, but it's been a difficult situation, and there are a lot of media discussions about how this could happen and how to make sure that the people involved who made the wrong decisions, that they are held responsible and so on. And these discussions are still ongoing, so we are sort of still not rid of this World Championship, but it looks like the Federation will survive okay. But they're also relying on income from competition taxes, licenses, and so on, and when are not so much competition like this year, and then of course they will lose even more money.
Das sei eine schlimme Situation gewesen, die auch immer noch anhalte. Die Diskussionen würden immer noch geführt. Die WM-Organisatoren von damals hätten dann auch Hilfe von UNOX erhalten, die Sponsoren, die hinter dem norwegischen Pro-Conti-Team stehen. Sie haben auch der Nationalmannschaft finanziell geholfen, auch mit der Ausrichtung von Trainingslagern. Trotz der schweren Lage sehe es doch so aus, als würde der norwegische Radsportverband die Krise meistern können. In den Medien würde aber darüber gestritten, wie das denn gelingen könnte, und wolle man die Verantwortlichen, die damals die falschen Entscheidungen getroffen hätten, nicht so davonkommen lassen. Der Verband würde das überstehen, man hänge auch am Tropf von Einnahmen durch Rennen ab, und wenn es durch die aktuelle Lage diese Rennen nicht gäbe, dann verliere man eben noch mehr Geld. Nun hofft man auf das Jahr 2021, denn alle Rennen sind in Norwegen abgesagt worden, darunter die Tour of Norway der Herren und die letzte geplante Ausgabe der Ladies Tour of Norway.
I know that the Ladies Tour of Norway, they wanted to run the competition and the races, but there is difficulty with the number of competitors, because in Norway they put a limit, not more than 500 people until 1st of September, which difficult for Ladies Tour of Norway, and also some quarantine issues with traveling inside, in and out of the country, which made it difficult. So I think that those races will be back again next year, because they have quite solid backing from some sponsors, and it's always tough in the sponsor world, but I think that they will be back again next year.
Die Ladies Tour of Norway sollte eigentlich durchgeführt werden, aber durch die Corona-Krise hat man in Norwegen noch bis zum 1. September die Beschränkung von 500 Menschen bei Veranstaltungen. Das sei ein Problem, genauso wie die Reisebeschränkungen, die es teilweise noch gäbe. Jörn glaubt aber, dass diese Rennen dann im kommenden Jahr wieder ausgetragen werden können. Man habe gute und verlässliche Sponsoren, die sich dann auch im kommenden Jahr wieder engagieren würden. Demnächst wird es für die Damen keine Ladies Tour of Norway mehr geben, dafür eine Battle of the North durch Dänemark, Schweden und eben Norwegen, 10 Etappen umfassend. Kjell Erik Christiansen.
In Norwegen haben wir schöne Wettkämpfe, also Tour of Norway ist leider abgesagt 2020, ist ein schönes Wettkampf. Ich bin selbst eingeblendet in die Ladies Tour of Norway, Welttour für die Damen. Das ist mein eigenes Gebiet, so ich kenne es sehr gut. Aber meine Favoritrennen von Fernsehen und Sprecher ist wahrscheinlich Giro d'Italia.
Und an diesem Giro sollte Alexander Christoph teilnehmen. Doch wie so viele Fahrer musste auch er seine Planungen durch die Corona-Krise komplett auf den Kopf stellen. Nun also doch eine Tour de France-Teilnahme. Die nur kurze Saison wird Alexander Christoph dann auch in Frankreich mit Paris-Roubaix abschließen. Vielleicht ein Vorteil, weil so spät im Jahr das Wetter dann doch eher norwegischer Natur ist?
I think that Alexander Kristoff, I think everybody who has followed his career and his races know that longer, the harder and the tougher the races and the conditions become, the better it is for him. So it will be interesting to see. Of course, we don't know how the weather will be like on the Paris-Roubaix day. It can be quite nice also in that area in October, and it can be quite rainy in April, even though we haven't had some rain there for years. Of course, he made his initial season plan was focused very much on the spring, because he became father again to twins now here in May. So he had planned sort of to do a big season before that. And of course, the classics are his main priority, and that means that he had planned to do the Giro d'Italia. But since the Giro now will overlap with the classics, then he has to do the Tour de France. France instead, because the classics is his main main priority, and that sort of lays out the rest of the calendar for him. So it will be interesting for everybody, you know, because we haven't tried to run the classics in October, and how have all the riders handled this period, and how will the level between the riders be in October? You know, it's going to be very interesting racing for sure.
Jeder, der Alexander Christoph kenne, wisse, dass je länger, härter und brutaler ein Rennen sei, desto besser sei es dann eben auch für ihn. Man wisse nicht, wie das Wetter dann sein wird, wenn Paris-Roubaix ausgetragen wird. Das könnte dann eben auch im Herbst mal sehr schön sein, dieses Wetter. Dafür im April richtig regnen, obwohl es das schlimme Regenwetter in den letzten Jahren dort gar nicht gegeben habe. Alexander Christoph hatte einen anderen Rennkalender, der auf die Zeit vor der Geburt seiner Zwillinge abgestimmt gewesen sei. Nun sind die Kinder im Mai auf die Welt gekommen und die geplanten Frühjahrsklassiker verschoben. Auch der Giro, an dem er teilnehmen wollte. Und jetzt kollidiert der Giro mit den Nachholklassikern und deswegen werde er die Tour de France fahren. Die Klassiker hätten für Alexander Christoph Priorität und um sie herum würde alles geplant. Was denn jetzt passiere, sei unklar, denn die Klassiker seien noch nicht im Oktober gefahren worden. Man werde sehen, wie die Fahrer damit klarkämen und in welcher Form sie denn dann seien. Der Rennkalender der UCI reicht in diesem Jahr bis an den Beginn der Weltcup-Saison der Skilangläufer heran und dann haben sich viele interessante Verbindungen ergeben. Radsport und Wintersport, darüber haben wir nun oft genug gesprochen. Jumbo-Visma mit seinen zwei Abteilungen unter einem Dach, Profi-Radsport und Eisschnelllauf. Primus Roglic verkörpert die Transformation vom Skispringer zum Radsportler. Martina Sablikova zündete die Kerze ebenfalls von beiden Seiten an. Eisschnelllauf und Radsport, die schnellen Damen und Herren auf dem Eis und Radsport, das ist jetzt mal nichts Ungewöhnliches, aber es gibt immer mehr Schnittmengen von Radsport und Skilanglauf. Kurz vor der Aufzeichnung dieses Podcasts ist Skilangläuferin Katharina Janatova von Polen durch ihre Heimat Tschechien nach Österreich mit dem Fahrrad gefahren. 281 Kilometer bei 2751 Höhenmetern in etwas mehr als 11 Stunden. Ein nicht typisches Langlauftraining in dieser Art, aber auch in Skandinavien erkennen immer mehr Langläufer die Vorteile des Fahrrads im Sommertraining. Sprint-Weltcup-Sieger Johannes Høstflot-Klebo, der ist unterdessen eine Kooperation mit UNOX eingegangen. Er will von den norwegischen Radprofis lernen und auch mit ihnen trainieren. Die Kooperation soll bis zur nordischen Ski-WM 2025 anhalten und hat ein Volumen von umgerechnet rund 2,3 Millionen Euro. Ist das eine echte Alternative oder ist das ein PR-Gag?
Ah, this is a, you can call it PR, it's a sponsorship agreement. The Norwegian cross-country skiers, they have in their contract, they are in the national team, they have to follow the national team sponsors, but they are allowed some individual personal sponsors as well, and this is a personal sponsorship for him. Johannes Høstflot-Klebo, he's not a cyclist, and he will not become a cyclist. I think maybe he uses his bike a little bit just for easy training, but not, this is not a serious move from Krabbe. It's just a very good sponsor, and X is a very safe and good sponsor. They have really sports fanatics in their leading positions in the company, and they are spending their sponsorship money on sports, and that's good for us and good for Klebo, because it's a really, really good sponsorship agreement for him with a lot of money involved and a long-term deal as well, so it's good for him.
Die Vereinbarung zwischen UNOX und Johannes Høstflot-Klebo sei eine rein Sponsorengeschichte. Den norwegischen Skilangläufern der Nationalmannschaft sei es ab dem kommenden Winter erlaubt, neben den Verbandssponsoren auch persönliche Sponsoren auf den Laufanzügen zu platzieren. Und für Klebo sei das nun ein Privatsponsor. Klebo sei kein Rennradfahrer und er werde es auch nie werden. Er fahre im lockeren Training mal mit dem Fahrrad, aber da gäbe es jetzt keine ernsten Bemühungen. Für Klebo sei das nur ein guter Sponsor. Das Management von UNOX habe Sportfanatiker in den eigenen Reihen und so investiere man Sponsorengeld eben auch in den Sport. Das sei gut für Norwegen und gut für Klebo, denn das sei wirklich ein guter Deal, langfristig angelegt mit viel Geld. Es gibt noch mehr interessante Verbindungen zwischen dem Radsport und dem Skilanglauf. Mehr dazu in meinem Podcast Nordic Grooming. Da rede ich dann mit Jörn Sündby auch über Marie-Helene Fossesholm, die neu in der norwegischen Skilanglauf-Nationalmannschaft ist und aus dem Mountainbikesport kommt, und die neue Verbindung von Matthias Reck, Trainer beim Team Trek Segafredo und neuer Coach des schwedischen Skilangläufers Kalle Halfarsson.
Wer kennt sie nicht, die letzten großen Abenteuer, bei denen Kontinente, Länder, Kilometer und historische Fortbewegungsmittel im Vordergrund stehen? Nicht ganz historisch, aber dafür eine Strecke von etwa 1250 Kilometern mit knapp 18.000 Höhenmetern und einem Untergrund, der sich auf Kolonnenwege, asphaltierten Abschnitten, Forst- und Waldwegen aufteilt, ist die GST, die Grenzsteintrophy. Die Route der GST folgt dem ehemaligen Kolonnenweg der NVA, der Nationalen Volksarmee, der wenige hundert Meter parallel zur ehemaligen deutsch-deutschen Grenze auf DDR-Seite angelegt wurde. Im Südosten beginnt sie am ehemaligen Dreiländereck DDR, BRD und Tschechoslowakei bei Mittelhammer im Vogtland Sachsen und endet im Norden auf dem Priwall bei Travemünde an der Ostsee. Gründer und Hauptorganisator dieser Selbstversorgerfahrt entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze ist Gunnar Fehlau, der quasi jede Lochplatte, jeden Pflasterstein und Grashalm mit Vornamen kennt. Wir wollten von Gunnar wissen, wie der Start der Trophy am historischen 17. Juni in Corona-Zeiten verlief und ob er sich selbst auf den Weg mit den beschwerlichen Kilometern an die Ostsee gemacht hat.
Naja, ich habe die diesjährigen Mitfahrer auf die Piste gebracht. Sprich, ich habe da am Start, wir haben das Corona-mäßig einfach alle Viertelstunde einen auf die Piste geschickt und habe das gemacht und bin danach dann noch ein Stück selber gefahren, die ersten 80 Kilometer. Ja, es ist wahrscheinlich ein ganz sicherer Ort dieses Jahr, weil auf dem grünen Band ist es schon sehr, sehr einsam. Man hat da sehr wenig Menschenkontakt und das ist natürlich sehr guter, ich sag mal, Corona-tauglicher Sport dieses Jahr.
Lass uns mal ganz von vorne anfangen. GST, Grenzsteintrophy, du hast das grüne Band angesprochen. Vielleicht sollten wir den Windkante-Zuhörern mal erklären, was ist das denn ganz genau?
Genau, also fangen wir ganz vorne an. Das Ganze ist aus dieser Ultra-Bikepacking-Endurance-Touring-Szene, also auch Self-Support-Race genannt. 2009 hat es das erste Mal stattgefunden und ist wahrscheinlich damit die erste Fahrt dieser Art auf dem europäischen Kontinent gewesen. Inspiriert von der Tour Divide oder dem Great Divide Mountain Race, Great Divide Race in den USA. Das ist ein, wenn man es in Radsportdeutsch sagen würde, ein Gelände-Einzelzeitfahren über 4.500 Kilometer über die kontinentale Wasserscheide der USA quer durch die Rocky Mountains von der kanadisch-amerikanischen Grenze bis zur mexikanisch-amerikanischen Grenze von Roseville in Montana bis Antelope Wells in New Mexico. Knapp 80.000 Höhenmeter. Auf knapp 4.500 Kilometern und ja, geht nur hoch und runter am Ende. Und die Idee war, die Uhr fängt an zu laufen, wenn du losfährst und die Uhr hört auf, wenn du da bist. Und das ist natürlich völlig klar, 4.000 Kilometer fährst du nicht nonstop. Und dann haben die Leute sich da umgeguckt und haben gesagt, okay, schlafen, wenige Hotels, nehme ich doch meinen Schlafsack mit. Und haben sich einfach, wenn sie müde waren, etwas salopp gesagt, neben die Dirt Road gelegt, ein paar Stunden geschlafen und sind weitergefahren. Und daraus ist im Prinzip in weiten Teilen diese ganze Bikepacking-Szene, diese Sportive, wie wir sie ja jetzt auch in Deutschland als Trend haben, in irgendeiner Form lassen sich all die Sachen auf die Tour Divide zurückführen. Und bei mir ist es auch so, ich habe von dem Ding 2008 das erste Mal gelesen und habe mir gedacht, wie geil ist das denn? Das bringt so meine Rennrad-Langdistanz, Paris-Brest-Paris, Trondheim-Oslo, Lebenswelt zusammen mit meinen alten Zeiten als Pfadfinder, draußen sein Natur irgendwie unterm Sternenhimmel schlafen. Habe aber eigentlich keine Möglichkeit gehabt, irgendwie mir mal 5 Wochen freizunehmen, um darüber zu fliegen, mich zu akklimatisieren und die Tour mitzufahren. Und dann habe ich mir gedacht, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, muss der Berg zum Propheten kommen. Und als ich dann Weihnachten, so zwischen den Jahren, wie man sagt, 2008, 2009, im Fernsehen so eine Doku sah zu 20 Jahre grünes Band, da habe ich mir gesagt, das ist es, wir fahren die alte deutsche Grenze ab. Und habe kurz danach mit ein paar Kumpels telefoniert, der eine hat ein Ferienhaus im Wendland und der andere wohnt irgendwie in der Nähe bei Hof und habe mir Scouts zusammengesucht im Freundeskreis und über dieses Internet. Und dann haben wir eine Strecke zusammengebastelt und sind im Juni 2009 mit, ich glaube, damals so paar 20 Leuten zur ersten Grenzstein-Trophy gestartet, in dem Jahr von der Ostsee zum ehemaligen Dreiländereck Tschechoslowakei, DDR, Deutschland. Und dabei rausgekommen ist eine Strecke von knapp 1300 Kilometern und 18.000 Höhenmetern.
Und die fahrt ihr seitdem jedes Jahr von Norden nach Süden, von Süden nach Norden?
Das hat über die letzten Jahre, also es hat eine Zeit lang war es Ping-Pong, da haben wir jährlich gewechselt. Mittlerweile hat sich Süd nach Nord eingependelt. Das hat den Grund, dass es zum einen da um die Ecke direkt, ist ja infrastrukturell doch eine relativ dünne Region. Und da gibt es wirklich 5 Kilometer vom Start entfernt, gibt es ein Vereinslokal von einem Kleintierzüchterverein, die uns eigentlich, wenn nicht Corona ist, da immer am Vorabend ein ganz nettes Stell dich ein ermöglichen und so zum Meer fahren, ausrollen zum Meer und dann am Ziel den Fuß so am Prival ins Wasser stecken, hat ja auch eine schöne Symbolik. Und es ist auch ein bisschen angenehmer, erstmal die harten Berge zu haben und dann am Ende ab Marienborn die letzten 300-400 Kilometer zwar auf sandigem Boden, aber ohne große Höhenmeter ausrollen zu können, hat sich so für die meisten Fahrer als angenehmer herausgestellt.
Das heißt, ihr trefft euch dann eben einen Tag vorher in diesem Dreiländereck Bayern, Sachsen und Tschechien, genauso rum ist es richtig, dort an der ehemaligen Grenze. Und dann geht es einen Tag später los, nach einer kurzen Besprechung. Jeder hat sein Gepäck dabei, zu essen und zu trinken, darf zwischendurch eingekauft werden. Die meisten schlafen wahrscheinlich in Zelten oder haben sicherheitshalber mal Zelte dabei, falls es regnen sollte.
Ja, genau. Also diese Idee des Self-Support-Racings ist, ich nenne es in Deutsch natürlich juristisch mal lieber Self-Support-Fahrt, also wir machen auch keine Ergebnistabelle oder ähnliches, ist, dass man sich selbst um alles kümmert. Man ist sein eigener Mechaniker, man ist sein eigener Masseur, man ist sein eigener Koch, man ist sein eigener Renndirektor, man ist alles in eigener Person und man darf auch nichts vorher arrangieren. Also du darfst kein Hotel vorher buchen oder so. Du kannst dir natürlich einen Zettel machen, wo alle Hotels sind, aber die Idee ist, dass du dich wirklich allen Herausforderungen möglichst alleine stellst und keine private Hilfe annimmst und nichts, was nicht auch allen anderen Fahrern zur Verfügung und Fahrerinnen zur Verfügung stünde. Das wirkt erstmal ein bisschen archaisch und auch so ein bisschen, wenn man so die Tour de France mit Sprechfunk und irgendwie gelbem Begleitmotorrad, das einem irgendwie und dem Cola-Motorrad, das einem da die Wasserflaschen reicht, ist natürlich ein krasser Gegenpol und entwickelt da also da heraus auch so seine ganz eigene, ich sag mal, Logik und seinen eigenen Charme.
Aber wie muss man sich das vorstellen? Ihr startet jetzt, waren dieses Jahr, glaube ich, 20 Teilnehmer, die dort daran teilgenommen haben. Ihr startet jetzt alle gemeinsam und dann löst sich das aufgrund der unterschiedlichen Leistungsfähigkeiten irgendwann auf nach 10, 20 Kilometern. Wie funktioniert sowas dann?
Das geht, also im Prinzip, ich meine, heute sind wir ja mit Viertelstunden Abstand gestartet. Dann kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie beim Einzelzeitfahren bei der Tour, wenn die im 3 Minuten Abstand fahren. Und wenn nicht gerade Ulle auf Vironk auffährt, dann sehen die sich ja in der Regel auch nicht wieder. Und so haben wir das natürlich da auch. Und also wenn man das Reglement ganz genau nimmt, wäre gemeinschaftliches Fahren ohnehin schon private Hilfe und verboten. Man muss sich das wirklich von der Idee wie ein Einzelzeitfahren vorstellen. Das ist natürlich nicht durchzuhalten, dass man, also es gibt ja keine Wertung und damit muss es auch keine Kontrolle geben. Mhm. Aber, und es formieren sich schon mal Gruppen, dass sich 2, 3 Fahrer merken, dass sie einen ähnlichen Rhythmus haben. Umgekehrt wissen wir auch alle selber, wenn man leicht über seinem eigenen Level fährt, dass man sich ja relativ schnell auch gar grillt. Und das ist natürlich bei 1300 Kilometern umso riskanter. Also insofern kann man eigentlich auch nur jeden ermuntern, wirklich sein eigenes Tempo zu fahren. Und der eine braucht eine Viertelstunde irgendwie, um am Supermarkt einzukaufen und der andere setzt sich hin und isst eine Stunde. Der eine braucht 5 Stunden nachts zum Schlafen. Der andere braucht 10 Stunden. Da sind sehr schnell sehr viele Faktoren, die es verzerren. Also insofern, wer Lust auf die GST hat, der sollte sich schon darauf einstellen, dass er relativ, ich sag mal, viele Tage sehr einsam in der Natur unterwegs ist.
Mir hat Hennes Juncker mal eine tolle Geschichte erzählt. Er selber kommt ja aus Krefeld und dann gab es den Wiesbadener Franz Reitz, ist leider auch schon einige Jahre nicht mehr unter uns, glaube ich 2011 gestorben. Und die haben sich zum Training verabredet. Das heißt, Franz Reitz ist in Wiesbaden losgefahren und der Hennes ist in Krefeld losgefahren und irgendwo innerhalb, ja ungefähr auf der Hälfte, wollten sie sich dann treffen. Es fing aber an zu regnen, es war schweinekalt, es hat zeitweise sogar geschneit und dann haben sie irgendwo einen Unterschlupf gefunden, der eine dort, der andere da. Sie haben quasi innerhalb von 100, 200 Metern entfernt gestanden, aber keiner wusste von anderen. Es gab ja damals noch keine Mobilfunkanlagen, man konnte sich nicht mal schnell zurufen oder auch miteinander telefonieren. Ist das bei euch genauso? Die sind übrigens dann wieder getrennt nach Hause gefahren, obwohl sie so dicht nebeneinander standen. Ist das bei euch ähnlich, dass ihr vielleicht dort irgendwo das Nachtlager aufschlagt, nebendran 200, 300 Meter weiter schläft der Nächste und ihr wisst nichts voneinander?
Das kann theoretisch passieren, aber wir müssen natürlich auch sagen, 1300 Kilometer und 20 Leute, also wenn man jetzt, man kann ja bei uns auf der grenzsteintrophy.de Seite sich das Tracking auch angucken und wenn man da tagesaktuell guckt, da liegen teilweise 150 Kilometer jetzt zwischen Leuten. Mhm. Das Leistungsniveau ist super unterschiedlich, also wir haben da wirklich, ich sag mal, Leute, die auf gehobenem Amateurniveau fahren und wir haben andererseits auch wirklich eher Tourenfahrer von der Mentalität und auch von der Leistungsstand her. Und der eine lässt nach 8 Stunden Radfahren es gut sein. Und ein anderer, der fährt wirklich vom Morgen, vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Das entzerrt sich. Das hat also überhaupt nichts mit einem Peloton zu tun, wie wir das so vom Straßenradsport kennen. Das ist vielleicht eher ein bisschen wie so eine sehr, sehr dünn besuchte RTF, wo man sagt, okay, da an so einem Verpflegungsstopp treffen sich mal 3-4 Leute und am nächsten Hügel zerreißt das Feld auch sofort.
Und wenn ihr dann oben angekommen seid, in Priwall an der Ostsee, Travemünde, dann fährt der Erste sofort wieder nach Hause, wartet nicht auf den Letzten oder wie funktioniert das dort? Gibt ja demnach auch keine Siegerehrung, weil es ja kein
Wettbewerb ist. Es gibt A, keine Siegerehrung und also ich finde die Metapher, dass wenn man da am Ende ist, den Fuß ins Wasser steckt und diese doch immense Herausforderung, und egal welcher Leistungsstand das ist, irgendwie 1300 Kilometer durchs Gelände zu knattern, ist immer eine Herausforderung. Danach kommt die große Leere und das kennt ja jeder auch irgendwo. Das kennen wir ja, ich meine, du hast letzterdings ja mit Sebastian Moll über Jan Ullrich gesprochen. Die Leere nach dem Erfolg und was kommt danach? Also das kennen wir ja alle, dass man irgendwas Großes vollbracht hat, irgendwas Tolles und danach es irgendwie leer wird. Und diese Metapher, dass man das da nochmal ganz, ganz drastisch erlebt, aufs Meer gucken kann und sagen kann, so, jetzt bin ich hier, jetzt habe ich das geschafft und was kommt jetzt? Die wollte ich auch nicht künstlich mit so einem aufgeblasenen Siegbogen und Highway to Hell und Bierausschank, wie wir das so von jedem Dorfkriterium kennen. Das würde aus meiner Sicht nicht zusammenpassen. Wir müssen ja auch im Hinterkopf haben, wir fahren über den alten Todesstreifen. Also das muss man, wir fahren durch eine Architektur und durch eine, es ist ja in dem Sinne keine Natur, sondern renaturiert, die dafür entworfen war, deren Architektur es war, 17 Millionen Leute in einem Gefängnis zu halten und falls jemand raus will, also ihn erstmal daran zu hindern oder sie, dass sie türmen kann und wenn, sie möglichst zu erlegen, zu erschießen, zu töten. So, also da dürfen wir ja keine diplomatischen, da gibt es keine diplomatischen Worte für. Und wir zelebrieren auf diesem Todesstreifen das genaue Gegenteil, die maximale Freiheit. Du bist alleine unterwegs, du kümmerst dich um alles, du bist maximal selbstbestimmt. Also ein Fahrer sagte dieses Jahr, diesem Ort die Genugtuung geben, dass die Freiheit am Ende gewinnt. Das finde ich, das muss man sich nochmal auch vergegenwärtigen und deshalb ist es interessanterweise von den Leuten, die mit dem sportlichsten Ansatz gestartet sind, die gesagt haben, boah, für mich ist das eine Herausforderung, ich will Wettkampf, ich will Challenge, von denen kamen im Nachhinein oft die feingeistigsten Bemerkungen zu der historischen Ebene, die diese Strecke hat. Also das ist durchaus auch ein Ort, ich sage es jetzt mal ganz hochgestochen, zu einer gewissen Art von inneren Einkehr und eine gewisse Demut darüber zu entwickeln, welche unglaubliche Freiheit wir haben und wie unglaublich stolz wir auch in Deutschland darauf sein können. Das ist eine, wenn wir in die Geschichtsbücher gucken, eine der wenigen Revolutionen, die blutfrei vonstatten ging, wo das Volk sich durchgesetzt hat, ohne dass das Regime mit Waffengewalt darauf geantwortet hat.
Kurze Frage, wie muss man sich das vorstellen? Ich war vor einigen Wochen selber an dieser ehemaligen innerdeutschen Grenze Schleswig-Holstein-Mecklenburg-Vorpommern am Schalsee zwischen Gudow und Zarrentin zum Beispiel. Dort gibt es ja Möglichkeiten, dann auch diesen ehemaligen Grenzbereich zu sehen, aber man sieht dort relativ wenig. Das heißt, ihr müsst euch dann dort auch irgendwie durchwühlen. Wie funktioniert das? Und gerade wenn man über den Schalsee zum Beispiel spricht, dort gibt es ja auch ein Biotop, da kann man nicht zwingend direkt durchfahren. Wie sucht ihr euch dort den Weg?
Also wir haben Wir haben Scouts gehabt und das sind teilweise Leute, die seit dem ersten Jahr, ich sag mal, die Patenschaft für eine bestimmte Sektion haben. Und wir haben als Vorgabe 5 Kilometer östlich oder westlich der ehemaligen Grenze weiter soll der Track nicht verlaufen. Und die jeweiligen Scouts suchen die für aus ihrer Sicht geeignetste Strecke, die natürlich legal sein muss. Wir sind mit dem BUND, der das grüne Band, sag mal, mehrheitlich betreut, im engen Austausch. Also wir kennen die Gebiete, die wirklich No-Go-Areas sind. Mhm. Und ansonsten, es geht ja nicht darum, das ist ja diese alte Mountainbiker-Diskussion, kaum ein Mountainbiker fährt ja wirklich querfeldein, das ist ja viel zu anstrengend. Also die Strecke ist ungefähr ein Drittel alter Kolonnenweg. Der ist natürlich, wenn er in einem guten Zustand ist und frisch gemäht ist, ist er super befahrbar. Wenn da seit 3 Jahren keiner mit dem Trecker langgefahren ist, dann können die Brennnesseln auch mal hüfthoch stehen. Dann wird es natürlich schmerzhaft. Das andere Drittel sind Singletracks, Waldwege, geschotterte Forstautobahnen, wie ich sie nenne. Und ungefähr ein Drittel ist auch Asphalt. Und gerade im norddeutschen Bereich, so hinter Marienborn noch, oder eigentlich ab dem Wendland, da ist die Platte, der Kolonnenweg, in weiten Teilen zurückgebaut, weil das Ackerflächen sind, weil es teilweise auch zwischen den Bundesländern nochmal Verschiebungen gegeben hat. Die haben ja Ländereien schachert, nenne ich das mal etwas salopp. Aber im Thüringer Wald oder im Eichsfeld, da ist der noch an vielen Stellen da und dann geht es da einfach hoch und runter über diesen Plattenweg.
Und was sind jetzt in all diesen Jahren deine schönsten und auch deine schlimmsten Erfahrungen, die du dort gemacht hast? Defekte zum Beispiel, vielleicht auch Stürze, die es dort gegeben hat?
Ja, Stürze, toi toi toi, sind bei mir jetzt bisher sehr brenzlig gewesen, aber das kann man, also es ist so unzählig, ich bin die Strecke komplett 5-mal, glaube ich, schon gefahren und 4 oder 5-mal in Teilstücke. 3-mal musste ich aufgeben und 2-mal war es planvoll, wie dieses Jahr, wo ich gesagt habe, ich kann halt nur ein Stück mitfahren. Also insofern kenne ich die Strecke ziemlich gut. Ich habe, sagen wir so, ich habe natürlich Lieblingspassagen. So. Mhm. Am härtesten und auch mit am eindrucksvollsten finde ich das Herleshausen, kennt jeder wahrscheinlich von der Autobahn bei Eisenach, bis nach Ifter. Das ist ein brutales Stück, da hast du irgendwie 8 Kilometer und da schiebst du wahrscheinlich 10-mal, weil es da so kurze Stiche so unglaublich steil hoch und runter geht und weil das eine total zerklüftete Region ist und dieser Plattenweg da nicht mal als Zufahrtsstraße für irgendwelche Felder oder sowas genutzt wird, ist das einfach schon, ich nenne es immer nur die grüne Hölle von Ifter, das ist so zugewachsen und so brutal steil und so dschungelartig, hätte ich fast gesagt, finde ich eine total schöne Stelle, rund um Brome, oberhalb von Wolfsburg, da gibt's, da haben die relativ schnell gepflanzt und das ist so bis an den Kolonnenweg ran, mit Bäumen schon zu. Ich nenne das immer den Märchenwald. Das sieht so ein bisschen aus wie die Zufahrt vom Dornröschenschloss, wie man sich das vorstellt. Und ist, das ist 2 Kilometer Stück, den es sonst auch an keiner Stelle in der Art auf der ganzen Grenze nochmal gibt. Ich finde super schön die Auffahrt, wenn man von Blankenstein aus kurz über den Rennsteig fährt, der parallel zur Grenze läuft. Und dann ist das eine total seichte Stufe, eher wie eine Zugtrasse, gar nicht steile Auffahrt in den Thüringer Wald rein, wo man um jede Kurve kommt und eigentlich damit rechnet, dass es jetzt steil zur Sache geht und es weiter so seicht bleibt und sehr weites Feld ist, also eher fast so wie eine Auenlandschaft wirkt, finde ich in beide Richtungen toll. Bergauf ist es nicht zu anstrengend und bergab hat es genau dieses Gefälle, dass man einfach wirklich so immer locker, flockig tief in den 30 dann ballern kann, da bergab über die Lochplatte. Finde ich auch super schön.
Und die Teilnehmer, die sind alle mit dem Mountainbike dabei oder gibt es auch diese, ja, die neuen Räder, sag ich mal, die Gravelbikes zum Beispiel, Mischung zwischen Crossrad und Rennrad?
Ja, ich würde jetzt vehement widersprechen bei deiner Art, wie du Gravelrad erklärt hast, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Genau. An der Stelle, das ist okay.
Hier spricht der Crosser.
Genau, hier spricht der Crosser bis heute nicht verstanden hat. Zum Zuschauen ja, zum Fahren nein. Aber das ist ja egal, weil wir haben alle Spaß mit dem Rennlenk. Also, es hat sich natürlich, die Lochplatten, die ernähren sich immer von Reifen, sage ich etwas salopp. Diese Platten sind natürlich perfekt, um alle Reifen bis so 2,5 Zoll Breite wirklich anstandlos zu verschlucken. Das heißt, wer es bequemer haben will, fährt diese neue Plusgröße, also 3 Zoll, nicht richtig größer als Mountainbike, nicht so breit wie Fatbike. Die haben sich eigentlich als die ideale Größe erwiesen. Die gibt's in, das ist noch nicht so schwer, das lässt sich gut tubeless fahren. Das Rad ist vom Handling her noch sehr stark an einem Mountainbike. Es hat auch schon Leute gegeben, die das wirklich mit so einem Monstercrosser Gravelbike mit, weiß ich nicht, 42, 45 mm breiten Reifen gefahren sind. Von denen habe ich aber nicht gehört, dass jemand das Fahrrad nochmal wählen. Die meisten sagen eigentlich, je breiter, je besser. Es sind auch schon Leute mit einem Fatbike mitgefahren. Das ist vielleicht ein bisschen überzogen, aber ich würde sagen, Mountainbike 3 Zoll. Ich würde auch latent ungefedert fahren, also ohne Federgabel, ohne gefederten Hinterbau, weil das Rad dadurch in der Technik unkomplizierter ist und weil das Geläuf ja eigentlich, es hat nur dauerhaft diese Lochplatten. Es ist jetzt ansonsten an wenigen Stellen so verblockt, dass ich wirklich einen Fully bräuchte. Aber es ist natürlich auch hochsubjektiv. Entscheidender ist, dass man wirklich leichte Gänge hat. Wirklich leichte Übersetzung.
Und dann ist die Abenteuerromantik wahrscheinlich so hingehend, dass ihr euch abends dann mal auch am Lagerfeuer trifft, dort ein bisschen was zu essen macht.
Ja, also das kann man natürlich, ich sag mal so salopp, wer eine Woche unterwegs sein will, dann wird es echt sportlich alles, das sehen wir ja jetzt, die Leute, die auf der Zielgeraden sind jetzt heute, vor einer Woche sind wir gestartet, also alles so bis 7, 8 Tage ist wirklich sportlich oder echter Sport, sag ich mal, bis 10 Tage würde ich sportlich nennen und ab 2 Wochen wird es gemütlich. Wenn man sich abends die Zeit für ein Lagerfeuer nehmen will, dann, und das ist jetzt, ich sag das jetzt mal, ein Rennradfahrer wird darüber lachen, ich plane auf der GST einen Bruttoschnitt von 10 km/h, so, über den Tag. Also wenn ich am Tag 150 Kilometer fahren will, dann gehe ich mit Pausen und meinem Defekt und meinem Foto gemacht, gehe ich von 15 Stunden Fahrzeit aus. Das heißt, wenn ich irgendwie die 1300 Kilometer in 10 Tagen fahren will, dann bin ich am Tag 13 Stunden unterwegs, über 13 Tage, so, oder 10 Stunden unterwegs. Da, wenn ich da Lagerfeuer machen will und es wirklich romantisch haben will, dann sollte ich eher 12, 13 Tage einplanen. Dann habe ich auch die Zeit dafür. Das machen einige und das ist auch toll. Und da sind wir wieder bei dem Freiheitsbegriff. Das ist auch cool, wenn da Leute in Anführungsstrichen an der Startlinie stehen und die einen wollen wirklich irgendwie mit SRM-Konsole irgendwie am Limit ballern und die anderen haben einen Grill dabei. Und beide bespielen den ehemaligen Todesstreifen in totaler Eigenverantwortung und total frei auf ihre Art und Weise. Genau so wollen wir das auch. Also da gibt es auch kein falsch und richtig, wo man sagt, die einen machen es richtig, die anderen machen es falsch, sondern fahr über die Grenze, definier das Abenteuer für dich, wie du es haben willst und halt dich einfach an diese grundsätzlichen Spielregeln, dass es Self-Support ist und du keine fremde Hilfe hast. Und nicht vorher irgendwie das Wohnmobil auf der Straße daneben knattert und alle 3 Stunden irgendwie dir eine Trinkflasche reicht. Das ist nicht das Konzept. Dafür gibt es andere Veranstaltungen.
Wo findet man jetzt Informationen, wenn man sagt, ich will im nächsten Jahr dabei sein, wenn diese GST 21 wieder gestartet wird?
Ja, grenzsteintrophy.de und ansonsten kann ich natürlich auch noch an viele andere tolle Veranstaltungen, nennt man es nicht, Fahrten im Prinzip. Also da hat sich so viel ergeben, fast jeder, der irgendwann mal die GST gefahren ist, hat irgendwie auch viele haben eine Fahrt ins Leben gerufen. Es gibt die Bikepacking Trans Germany, es gibt den Holy Gravel, es gibt den Hansel Gravel, es gibt mein Taunus Graveler und oftmals steht da zwar Gravel im Titel, aber bisweilen denkt man wirklich, dass ein Mountainbike doch die bessere Wahl ist. Also da gibt es eigentlich eine ganz gute Szene und die sind auch gut vernetzt und wenn man auf irgendeine der Internetseiten kommt, dann haben die auch meistens die Links zu den anderen Seiten gesetzt. Also ich habe unten bei mir bei der Grenzstein Trophy auch einige Links zu anderen Fahrten gesetzt und da einfach mal durchgucken, da gibt es auch einiges noch dieses Jahr und GST nächstes Jahr wieder 17. Juni, kann ich jetzt schon sagen, maximal 31 Mitfahrer oder Mitfahrerinnen, muss man ja auch sagen. Und ja, wer will, kann sich melden. Gerne einfach eine Mail schicken und dann ist er im Spiel, wie man so sagt.
Wir werden das auf unserer Website von windkante.org nochmal genauestens darstellen, auch den Link dort einstellen. Machen wir, sobald die Episode veröffentlicht ist. Wir müssen auf jeden Fall beim nächsten Mal über Gravelbike sprechen. Wir müssen über das Bikepacking sprechen.
Sehr gerne.
Ist das in deinem Sinne?
Ich bin dabei. Also das Thema Bikepacking ist super und Gravel ist natürlich auch, das Gravelrad löst ein, was das Crossrad versprochen hat.
Genau.
Lass uns ein bisschen kabbeln, wir sind uns in der Sache einig, genau. Dass es super ist. Wir gucken auf 2 Richtungen drauf und sehen damit die Sache einfach aus unterschiedlichen Perspektiven. Aber lass uns da kabbeln, weil das Gravelrad ist es wert, dass man viel drüber spricht.
Gunnar, danke, bis zum nächsten Mal.
Servus. Ja, hau rein, ciao. Ciao.
Ciao. Und das war die 37. Episode der Windkante, dem Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Das ist ja schon fast ein wenig wie Weihnachten. Wir zählen die Tage bis zum Neustart der Radsportsaison der Profis. Dauert nicht mehr ganz so lange. Bis dahin haben wir aber noch viele spannende Themen. Beim nächsten Mal unter anderem die Veloweek von Berlin und fahrradfahrende Frauen. Bis dahin gibt's alle Episoden zum Nachhören auf unserer Webseite windkante.org. Bis dahin, bleibt gesund. Glück auf.
Die Windkante in Kooperation mit radsportnews.com.